Herzlich willkommen zu unserem politischen Gedenken an Inge. Wir wollen uns heute mit euch gemeinsam ihrer erinnern und haben dazu Menschen eingeladen, die in unterschiedlicher Weise mit Inge politisch verbunden waren und manche, weil sie Inge persönlich kannten, andere, weil sie aus ihren Veröffentlichungen und Texten kannten. Wir freuen uns insbesondere auch darüber, dass heute auch Genossinnen aus der Schweiz, aus Stuttgart und aus Hamburg bei uns sind. Verschiedene GenossInnen werden nun Beiträge halten und daran aufzeigen, was sie mit Inge und ihren politischen Perspektiven verband. Außerdem werden wir Inge selbst in einem kurzen Videobeitrag sehen. Abschließend wird es noch Raum für spontane, solidarische Beiträge der heute Anwesenden geben. Und zwischendrin gibt es eine kurze Pause, auch immer mal wieder Musik und am Ende ein gemeinsames Essen und Trinken.
Schön, dass ihr da seid. Vorweg ein Gedicht von Brecht, der genauso das Leben liebt, wie Inge das auch gemacht hat. Vergnügungen. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch, begeisterte Gesichter, Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten, die Zeitung, der Hund, bei Inge war es die Katz, die Dialektik, Duschen, Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, begreifen, neue Musik, schreiben, Pflanzen, reisen und freundlich sein. Inge war unsere Genossin und Freundin. Uns verband über ein Jahrzehnt gemeinschaftliche Organisation in der revolutionären Bewegung in Berlin und bundesweit. Inges Verlust trifft uns sehr tief. Wir kannten Inges politische Geschichte schon bevor unsere gemeinsame politische Arbeit begann. Anfängliche Verunsicherung mancher von uns Inge gegenüber vor dem Hintergrund all ihrer Erfahrungen erwies sich als völlig unbegründet. Trotz völlig verschiedener Hintergründe und großer Unterschiede in der theoretischen wie praktischen Erfahrung ist Inge jeder einzelnen von uns stets und von Anfang an auf Augenhöhe warm, nahbar und liebevoll begegnet. Ein zentrales Thema unserer gemeinsamen politischen Arbeit war immer der Kampf gegen Imperialismus und Krieg. Und für den Internationalismus. Zusammen mit Inge haben wir in Berlin Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen und Aktionen geplant und durchgeführt. So organisierten wir zum Beispiel über Jahre hinweg gemeinsam mit ihr den 1. Mai mit, die abendliche revolutionäre 1. Mai-Demo und den klassenkämpferischen Block auf der morgendlichen Gewerkschaftsdemo. Die Verbindung der revolutionären Bewegung mit den Kämpfen der ArbeiterInnenbewegung war für Inge Zeit ihres Lebens von enormer Wichtigkeit. Inge war ein vielseitiger Mensch. Sie war pragmatisch, scheute sich nie vor den alltäglichen Aufgaben der politischen Arbeit, wie Transparente malen, plakatieren oder Lautifahren auf Demos. Sie stand untergehakt mit uns, wenn die Polizei unsere Veranstaltung angriff. Sie war analytisch, beteiligte sich an unzähligen inhaltlichen Debatten über Strategien der revolutionären Linken und prägte unsere kollektive politische Linie maßgeblich mit. Die Sprache, mit der sie in der Lage war, ihre scharfsinnigen Analysen einzufangen und zu teilen, war dabei bodenständig und klar und zugleich leidenschaftlich und schön. Theorie und Praxis waren für sie immer untrennbar vereint. Inge war klar und marxistisch und gleichzeitig offen für neue Impulse, ohne grundlegende Positionen in Frage zu stellen. Immer war sie Revolutionärin und Kommunistin. Zutiefst schätzen wir Inges Leidenschaft, ihre Liebe zu den Menschen, ihre Liebe zum politischen Kampf, ihre Liebe zum Leben, zu Genuss und zu Schönheit, Natur, Musik, Literatur, Reisen, Pflanzen im Garten, Film, Katzen und ihren unermüdlichen Kampf dafür, diese Schönheit in einer gerechteren Welt allen Menschen zu ermöglichen. Enden möchten wir mit einem Zitat von Inge aus ihrer Prozesserklärung vor dem Berliner Amtsgericht im Jahr 2011, wo sie wegen ihrer Rede auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz angeklagt wurde. Die Alternative zum Kapitalismus ist nun mal der Kommunismus. Das weiß doch jeder kapitalismuskritische Mensch. Wie verschieden auch immer die Vorstellungen vom Kommunismus sein mögen. Es wird eine nachkapitalistische Welt geben, weil der Mensch Mensch sein will und sie wird gekennzeichnet sein durch die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die Emanzipation der produzierenden Klasse. Inge, du fehlst uns. Wir werden dich nie vergessen.
So, es folgt jetzt eine biografische Zusammenfassung zu einigen Punkten aus Inges Leben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind uns auch darüber bewusst, dass wir vielen von euch hier nichts Neues erzählen, allen, die Inge entweder persönlich kannten oder ihre Autobiografie gelesen haben. Wir wollten das trotzdem nochmal den dann folgenden Teil voranstellen, wo es ja dann in den weiteren Beiträgen mehr auch um eine politische Einordnung nochmal gehen wird. Jetzt noch ein paar allgemeine biografische Punkte. Das Leben von Inge, die am 12. Januar 1944 und somit noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs in der kleinen Gemeinde Basbüttel in Schleswig-Holstein geboren wurde, war untrennbar verbunden mit den Höhen und Tiefen der radikalen Linken. Nachdem das Jugendamt ihrer Mutter das Sorgerecht entzogen hatte, lebte Inge ab 1946 in einem Kinderheim. 1950 kam sie zu einer Pflegefamilie, die in einem kleinen Dorf bei Eckernförde lebte. In der Pflegefamilie und im Dorf erlebte Inge emotionale Vernachlässigung, Erniedrigungen und Missbrauch, bevor sie nach 9 Jahren floh. Die dörflich-bäuerliche Verständniswelt sei der faschistischen Ideologie, in dessen Nachhall sie aufwuchs, sehr nah gewesen, schrieb sie in ihrer Autobiografie. Nach einer Ausbildung zur Kinderpflegerin und einigen Semestern Sport- und Gymnastikstudium an der Universität Kiel arbeitete Inge als Stripperin auf St. Pauli, bevor sie nach Wiesbaden zog, wo sie sich mit verschiedenen Jobs durchschlug. Während all dem begann sie nach und nach, den Kapitalismus als Ursache der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft zu begreifen. Durch die Lektüre von Büchern von Sartre, Camus und Marx fand sie einen Zugang zu gesellschaftspolitischen Alternativen. 1968, im Jahr des Höhepunkts der Studentenbewegung, zog sie nach Berlin, beteiligte sich an Demonstrationen der außerparlamentarischen Bewegung, nahm an Protesten gegen Krieg und Unterdrückung und für Frauenemanzipation teil und machte sich immer stärker auf die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus und der ihm eigenen Ausbeutung und Unterdrückung. Die auf einer mehrmonatigen Reise nach Nordafrika gemachten Erfahrungen, die Ausbeutung des globalen Südens durch die Industrienationen und ihre Solidarität mit den dort lebenden Menschen drängten Inge zurück in Berlin, ihr politisches und soziales Engagement weiter zu verstärken. Inge beteiligte sich zunehmend an militanten Aktionen, wie etwa der Verteidigung des im Dezember 1971 besetzten ehemaligen Schwesternwohnheims des Kreuzberger Bethanienkrankenhauses, welches später nach dem Stadtgericht Georg von Rauch benannt wurde, oder feministisch motivierten Anschlägen auf Brautkleider und Pornografiegeschäfte. 1972 schloss sie sich der militanten Bewegung 2. Juni an, benannt nach dem Todesdatum von Benno Ohnesorg, der bei einer Demonstration am 2. Juni 1967 in West-Berlin von dem Berliner Polizisten Karl-Heinz Kuras erschossen worden war. Am 7. Mai 1972 wurde Inge gemeinsam mit weiteren ihrer Genossinnen in Bad Neuenahr bei einer Routinekontrolle der Polizei festgenommen. Sie wurde erst in der JVA Koblenz und dann in das Frauengefängnis Lehrterstraße in Berlin inhaftiert. Am 20. Juni 1973 gelang ihr mittels einer von einer Mitgefangenen eingeschmuggelten Pfeile die Flucht durch ein vergittertes Fenster des dortigen Fernsehraums. Im Untergrund beteiligte sie sich daraufhin unter anderem an der Vorbereitung und Durchführung der Entführung des CDU-Spitzenkandidaten zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen Peter Lorenz. Im September 1975 wurde sie wie eine Reihe weiterer GenossInnen erneut verhaftet und wieder in der Lehrterstraße inhaftiert, bis ihr am 7. Juli 1976 erneut die Flucht gelang. Sie beteiligte sich an verschiedenen Aktionen der Bewegung 2. Juni, so auch an der Befreiung des Genossen Till Meyer aus dem Knast in Berlin-Moabit. Gemeinsam mit Meyer reiste sie in die DDR ein, wo es zu ersten Kontakten zwischen ihr und der dortigen Stadtsicherheit kam. Während all dieser Jahre erlebte Inge zahlreiche Auslandsaufenthalte, darunter mehrere Reisen in den Libanon, wo sie eine militärische Ausbildung erhielt, sowie Aufenthalte in Bagdad und im Südjemen. In Paris geriet Inge, die 1980 zur RAF gewechselt war, in eine Schießerei mit einem Verkehrspolizisten und verletzte diesen durch den Einsatz einer Schusswaffe schwer. Ihr gelang die Flucht, sie beendete den bewaffneten Kampf und tauchte 1982 ausgestattet mit einer Legende und unter dem Decknamen Eva Maria Sommer in der DDR unter, wo sie in Dresden zur Repro-Fotografin ausgebildet wurde. Nachdem eine Dresdner Betriebskollegin zufällig ihre eigentliche Identität erkannt hatte und sie enttarnte, wurde sie 1987 mit Hilfe des Ministeriums für Stadtsicherheit mit neuem Namen und neuer Legende ausgestattet. In Magdeburg musste sie unter dem Namen Eva Schnell als Gruppenleiterin in einem Kinderferienlager des Schwermaschinenbaukombinats Karl Liebknecht noch einmal von vorne anfangen. Dort wurde sie von einer Nachbarin erkannt und verraten, woraufhin sie nach dem Fall der Berliner Mauer am 12. Juni 1990 verhaftet und von der DDR an die Bundesrepublik ausgeliefert wurde. 1992 verurteilte sie das Oberlandesgericht Koblenz für die Schüsse auf den Pariser Polizisten zu 13 Jahren Haft, aus der sie 1997 nach Verbüßung der Hälfte der Strafe entlassen wurde. Im Gegensatz zu vielen ihrer früheren Genossinnen setzte Inge ihr politisches Engagement auch nach ihrer Haftzeit fort und leistete damit einen extrem wichtigen Beitrag zur Kontinuität in der radikalen Linken. In Berlin, wo sie sich erneut politisch organisierte, widmete sie sich in den darauffolgenden Jahrzehnten dem Kampf gegen Imperialismus und Krieg und für den Internationalismus. Inge beteiligte sich, wir haben es eben schon gehört, an der Planung und Durchführung zahlreicher Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen und Aktionen, protestierte unter anderem gegen Bundeswehrgelöbnisse und die Münchner Sicherheitskonferenz. Über Jahre hinweg war sie auch an der Organisation der abendlichen revolutionären 1. Mai-Demo und des klassenkämpferischen Blocks auf der morgendlichen Gewerkschaftsdemo beteiligt. Am 8. Januar 2011 nahm sie am Abschlusspodium bei der internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz der Tageszeitung Junge Welt in Berlin teil. Dort warb sie für den Aufbau einer revolutionären kommunistischen Organisation mit geheimen Strukturen und eine kämpferische Praxis, bei der die bürgerliche Rechtsordnung kein Maßstab sein könne. Ihre Aussage: Wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt wird, dann sei das eine legitime Aktion, wie auch Sabotage im Betrieb an Rüstungsgütern, wilde Streikaktionen, Betriebs- oder Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken etc., brachte ihr im November 2011 erneut eine Verurteilung wegen angeblicher Billigung von Straftaten zu einer Geldstrafe ein. Erst als ihre fortschreitende Krebserkrankung es nicht mehr zuließ, zog sie sich vor wenigen Jahren aus der aktiven Politik zurück, blieb jedoch mit ihrer politischen Struktur weiterhin im Austausch eng verbunden. Inge ging trotz aller Widersprüche und Widrigkeiten nie auf Distanz zu ihren einstigen politischen Aktivitäten in der Bewegung 2. Juni und der RAF. Am 24. Februar 2007 veröffentlichte sie in der Jungen Welt einen Beitrag, der den Titel Lust auf Freiheit trug. Darin bezeichnete sie den politisch-militärischen Angriff der Guerillagruppen als den für uns angemessenen Ausdruck für unseren Widerstand gegen den Kapitalismus. Zugleich betonte sie, dass dem Guerillakampf in der BRD und in allen imperialistischen Staaten verdammt mehr Erfahrung, Klugheit, Ausdauer und Unterstützung zu wünschen gewesen wären. Auch gegenüber der DDR, über die sie 1990 schrieb, dass es sich bei dieser um ein Land gehandelt habe, dass sich die Werte, für die ich lebte, auf seine Fahnen, seine Verfassung und Gesetze geschrieben hat, Antifaschismus, Solidarität, Völkerfreundschaft und Kollektivität, blieb sie kritisch solidarisch. Inge verfügte über ein hohes Maß an Empathie, Herzenswärme, solidarischem Bewusstsein und politischem Wissen. Auch die Schönheit der Natur wusste sie, ähnlich wie zum Beispiel auch Rosa Luxemburg, zu lieben. Sowohl individuell als auch im großen Ganzen kämpfte sie als überzeugte Kommunistin und Internationalistin ihr Leben lang unentwegt, unerschrocken und konsequent für ihre Werte, politischen Ansichten und ihr Verständnis von Freiheit und Selbstbestimmung. Trotz aller politischen Konsequenz, die sie verkörperte, bleibt ihr liebevoll mitfühlendes Wesen ebenso unvergessen wie ihr über Gebühr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und ihr unabdingbarer Wunsch nach Emanzipation. Die radikale Linke hat mit Inge eine streitbare und unentbehrliche Genossin und Ratgeberin verloren. Wir vermissen sie, werden sie niemals vergessen. Ja, daran anschließend werden wir jetzt eine Rede von einer Genossin vom revolutionären Aufbau der Schweiz hören.
Ich bin etwas bewegt. Ich finde, es ist wunderschön, dass wir Inge zusammen gestern wie heute gedenken und die Mischung dieses Gedenkens zwischen sehr persönlich, politisch und mit sehr viel Sympathie diese Mischung von Menschen zwischen heute und gestern, denke ich, ist auch etwas ganz Spezielles, was wir an ihr immer vermissen werden, was auch das Spezielle eben ihres Charakters, ihrer Persönlichkeit und ihrer Ausstrahlung entspricht. Und das macht es ganz speziell schwierig, auch nochmals zu sprechen, denke ich. Aber ich gebe mir Mühe. Ja, wir sagen, gedenken heißt auch kämpfen. Und ich denke, wenn wir die aktuelle Situation in dieser Welt angucken und gleichzeitig den Blick auf die Welt werfen, auf die Widersprüche, die Kriege, die Krise, die herrscht, der türkische Faschismus, der mit aller Härte versucht, revolutionäre Projekte wie in Kurdistan zu zerschlagen und den türkischen Faschismus und seine Gewalt auch in andere Regionen dieser Welt zu tragen, wenn wir gucken, was in der Ukraine und mit der ganzen NATO-Kriegsführung läuft, dann wissen wir ganz genau, dass wir uns darum kümmern müssen, eben dieser Entwicklung, die auch Inge mitgetragen hat, eine revolutionäre Spur zu legen, an die Hand nehmen müssen. Auf der einen Seite gedenken wir hier heute einer revolutionären Kommunistin und ich freue mich natürlich, dass sie eine Kommunistin war, das hat uns auch immer sehr verbunden. Und auf der anderen Seite eben müssen wir versuchen zu gucken, wie hat sie es denn geschafft, so lange und so intensiv und so konsequent verschiedene Etappen dieser Welt und dieser Kämpfe zu schaffen. Das heißt, wie hat sie es geschafft, sich nicht auf eine Ebene zu reduzieren, auf einen Moment im Kampf zu reduzieren, sondern mit einer großen Neugier und einer großen Bereitschaft auch da war, um zu gucken, was sind neue Situationen. Wenn wir die Geschichte von ihr angucken, dann ist es eine ganz lange Geschichte von Klassenkämpfen, von bewaffneten Kämpfen, von militanten Kämpfen. Und sie hat es aus unserer Sicht auch geschafft, immer wieder in neue Situationen, in neue Phasen, in neue Epochen mit offenem Blick reinzugehen, zu gucken, neugierig versuchen zu verstehen, was läuft, was ist das Spezielle. Und gleichzeitig aber hat es sie immer wieder geschafft, dann diese neue, veränderte Situation und objektive Situation verändern sich, und das erleben wir gerade jetzt auch, verändern sich, anzuknüpfen an eine Geschichte, anzuknüpfen an eine Erfahrung, die historisch gemacht worden sind, über ganz präzise revolutionäre Werte und Methoden und Prinzipien. Diese Dialektik zwischen der Veränderung, zwischen der Entwicklung, zwischen den Schwierigkeiten, zwischen den Erfolgen und den Siegen, die wir davontragen, und gleichzeitig aber auch immer wieder das Neue als Neues anzugucken, was Bertrand gesagt hat, auch hinter sich lassen zu können, aber daraus die Spur zu nehmen, die revolutionäre Spur für die nächste Erfahrung, für die nächste Art, wie wir die nächste Situation angucken, das war etwas, was sie ganz speziell auszeichnet. Und ich denke, es ist schwierig, gerade jetzt in dieser Situation, dass wir auf diese Fähigkeit von ihr über diese lange Epoche hinweg, diese Fähigkeiten mobilisieren zu können, dass wir die vermissen. Wenn wir jetzt in die Welt gucken, wenn wir den türkischen Faschismus angucken, wenn wir generell die Krise und die Gewalt, auch die imperialistischen Kriege produzieren im Moment, dann müssen wir doch genau sagen, brauchen wir eigentlich genau die Art, die Situation anzupacken und zu gucken, was ist jetzt, was passiert, was sind unsere Aufgaben, was heißt es darin, eine strategische Handlungsoption herausfinden zu können, wie kommen wir zu strategischen Optionen, um aus dieser Defensive rauszukommen. Und die Auseinandersetzung, die Diskussionen mit Inge war gerade immer wieder in diesen Situationen zu gucken, was sind denn die strategischen Momente, die uns zu interessieren haben? Was für strategische Optionen, Handlungsoptionen können wir entwickeln, damit wir daraus wieder in die Offensive gehen können und nicht uns immer mehr in die Defensive zurückziehen können. Und das war etwas, diese Auseinandersetzung mit ihr hatten auch etwas Schelmisches, weil man gleichzeitig sich daran erinnert, wie stark wir eigentlich sind, wie stark sie in ihrer Geschichte immer wieder die Kraft fand, vorwärts zu gehen. Und dieses Erinnern und auch versuchen, Ideen zu entwickeln und eben, wie sie war, nicht auf dem Reißbrett, sondern die Politik, die macht man, indem dass man in Dynamiken der neuen Situation eintaucht, indem man die Erfahrung mit sich trägt. Und diese Diskussionen mit ihr waren einfach für uns enorm wichtig, für uns Einzelne, aber für uns auch als Organisation. Und wenn heute unsere Jungen, wir sehen dann ein Foto von ihnen, sagen, dass Inge hat uns gelehrt, vieles gelehrt, und wir hören, was sie sagt, und dann sagen, uns wird immer wieder gesagt, die Politik, die ihr verfolgt mit deinen 19, 20 Jahren, das ist doch die Politik der Alten, das ist doch überholt. Und dann sagen wir, nein, wenn wir gucken, was Inge uns gelehrt hat oder was entwickelt worden ist, dann sehen wir, dass das für uns aktuell ist. Sie wollten kommen, hierher kommen, aber sie haben ihr politisches Lager. Sie sind sich am Orientieren, sie lesen die Texte von ihr, weil sie sagen, wir lernen daraus. Und sie sagen, Inge, du bist jung. Inge, deine Politik, deine Ideologie ist nicht veraltet. Deine revolutionären Standpunkte sind Punkte, die für uns auch eine Orientierung bilden. Und man kann sagen, was gibt es Schöneres für eine kommunistische Revolutionärin, wenn sie zum Schluss das hört, nämlich von ganz jungen Menschen, die sagen, das, was du entwickelt hast, das, was du bist, das ist für uns jung, das ist für uns das gibt uns Kraft, das gibt uns Inspiration. Und dieses Weitergeben von Epoche zu Epoche, von Phase zu Phase, das war unserer Meinung nach eine ihrer ganz, ganz großen Stärken. Und das müssen wir wie in unseren Herzen tragen. Offen sein, gucken, verstehen, versuchen, scharfe Analysen zu machen und gleichzeitig aber unsere revolutionären Prinzipien als Kommunistinnen, Anarchistinnen nicht zu vernachlässigen, sondern immer wieder dialektisch in diesen Bezug hineintragen und versuchen eben die Schubkraft, die wir aus diesen revolutionären Optionen, Handlungsoptionen bekommen, aufzugreifen, um Schritte nach vorne zu machen. Das war für uns eigentlich das, was für uns Inge darstellt. Und wir fordern euch auf, lest die Texte von ihr, setzt euch auseinander mit ihr. Wir brauchen sie genau jetzt, diese Auseinandersetzung, weil wir müssen gegen einen türkischen Faschismus revolutionäre Projekte verteidigen. Und wir müssen gegen die imperialistischen Kriege und die kapitalistische Krise, die immer schärfer wird, aufstehen und Handlungsoptionen finden. Genau in dem Sinne, wie sie uns das zum Teil auch gelehrt hat. Wir können von ihr viel lernen und das ist wichtig. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich sagen möchte. Die lange Geschichte, die lange Kontinuität, die sie in ihrer Geschichte von der Stadtguerilla DDR nachher hier in diesen verschiedenen Phasen der Bewegungen, der Krisen, der kapitalistischen Krise hier, gab es natürlich diese Übergänge von einer Phase in die nächste. Und die Geschichte ist gemacht von Phasen und Etappen. Und natürlich sind diese Übergänge nicht nur immer einfach und auch ihr sind natürlich auch Fehler unterlaufen. Aber die Auseinandersetzungen, die sie gemacht hat mit ihren Fehlern, die Fähigkeit, sich auf eine Selbstkritik und Kritik einzulassen und in die Tiefe zu gehen und zu erkennen, was passiert in dieser Situation mit einem Menschen, der eine revolutionäre Identität hat, war unser Glück, dass wir das mal mit ihr zusammen machen konnten. Und wir sind zusammen diesen Weg gegangen, wir haben sehr viel gelernt und wir haben Kraft geschöpft, um weiter nach vorne zu gehen. Dass es eben real und realistisch ist, dass auch wir in unseren Etappen Fehler machen können oder Errungenschaften verstärken können. Beides ist möglich. Und das lehrt uns, dass das revolutionäre Leben eine Realität ist, die wir im Sinne von Inge, denke ich, weiterentwickeln, packen müssen. Und ich denke, wir werden das auch schaffen. Und wir geben das der jungen RJZ weiter, indem dass wir versuchen, ihnen genau diese Werte neu zu legen. Und dass wir dankend sagen, wenn ihr das aufgreift, dann werdet ihr uns lehren, wie die nächsten Etappen und Kämpfe auszusehen haben. Ja, das war's.
Wir werden jetzt noch ein ganz kurzes Video sehen von der Rosa-Luxemburg-Konferenz und Inge selbst kann mal hören.
Heißt das beispielsweise, wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt wird, dann ist das eine legitime Aktion, die auch... wie auch Sabotage im Betrieb an Rüstungsgütern, wie auch wilde Streikaktionen, Betriebsbesetzungen, Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken etc.
Dann hören wir jetzt noch ein paar Worte von Genossinnen von Perspektive Kommunismus.
Ja, wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht und haben ein paar Punkte notiert. Das ist sicherlich nicht, alles nicht vollständig. Vielleicht zuerst, Inge hat ein volles Leben, ein Leben als Revolutionärin geführt. Wir sind ein Stück ihres Weges mit ihr gegangen. Und sie auf unsere Erfahrungen mit ihr sind notwendig begrenzt. Und werden weder ihrem persönlichen Leben noch ihrem Wirken als Revolutionärin wirklich gerecht. Dennoch waren die Erfahrungen, die wir mit Inge gemacht haben, prägend. Sie hatte eine Bedeutung für uns und, wie wir denken, eine objektive Funktion für viele unserer Generationen, die sich dem Wiederaufbau einer kommunistischen Bewegung widmen. Im Folgenden jetzt einige Fragmente dieser ihrer Bedeutung für uns. Zuerst: Inge erlebte und gestaltete viele Etappen des revolutionären Prozesses in diesem Land. Der Aufbruch von 1968, der bewaffnete Kampf, die DDR. Die historische Offensive von 68 konnte sich nicht durchsetzen. Der bewaffnete Kampf in den Metropolen fuhr sich fest. Der Sozialismus ging letztlich schmählich unter. Desorientierung und Resignation in der Linken bis weit in den revolutionären Teil waren die Folge, die wir bis heute spüren. Trotz all dieser Niederlagen, trotz aller Brüche, trotz aller Strukturen, die wegbrachen, aller Genossinnen, die sich zurückzogen und trotz Angriffen auf ihre Integrität, blieb Inge Revolutionärin, blieb militante Kommunistin. Und das nicht nur ihrer Haltung nach, nicht nur ideologisch auf dem richtigen beharren, sondern in ihrer Praxis. Sie blieb organisierte Kommunistin als Teil der kollektiven Suche nach dem revolutionären Weg. Warum es wichtig ist? Es ist eine wesentliche Krankheit der kommunistischen Bewegung in Deutschland. Es ist kaum Kontinuität, kaum Verbindung zwischen den unterschiedlichen Generationen von Kämpfenden gibt. Erfahrungen werden selten organisch, das heißt in den Kämpfen, in denen sie wirklich gebraucht werden, weitergegeben. Fehler wiederholen sich von Generation zu Generation. Inges Kontinuität wirkt ja auf uns als Gegenmittel. Sie gab Erfahrungen weiter und stellte uns einen wesentlichen Teil der revolutionären Geschichte dieses Landes zur Verfügung. Sie sprach offen über die Schwächen vergangener Versuche, ohne jemals defätistisch zu werden. Immer die revolutionäre Legitimität dieser Versuche verteidigend. Nicht zuletzt bewirkte diese Form der Kontinuität, die sie verkörperte, auch in uns mehr Ernsthaftigkeit. Aber Inge war nicht nur eine der wenigen aus den 70er Jahren, die für uns für eine Auseinandersetzung über die Geschichte des bewaffneten Kampfes verfügbar war. Sie war auch eine der noch wenigeren, die sich um die politische Bewertung dieser Geschichte bemühte, Und zwar in dem Sinn, diese Geschichte für revolutionäre Bewegungen, genauer für revolutionäre Organisationen, heute nutzbar zu machen. Und diese Position aus den radikalen Kämpfen der 70er Jahre kommt, im Sozialismus gelebt, die politische und persönliche Niederlage überstehend und dann als organisierter und organisierender Teil in einem neuen Anlauf kommunistischer Organisationen zu leben, diese Position machte sie für uns unverzichtbar. Und das sei gesagt, unverzichtbar trotz ihrer persönlichen Schwäche im Angesicht der Niederlage. Und gerade wegen ihres selbstkritischen und vor allem aber auch politischen Umgangs mit diesen Fehlern. Weil es uns eben nicht um moralische Reinheit, nicht um unbefleckte Heldenverehrung geht, sondern um den Umgang mit Fehlern angesichts der Konfrontation mit der Repression. Der Repression solche Schwächen oder Fehler eben leider auch unweigerlich produziert. Inge hatte aber noch eine andere Weise Bedeutung für uns. Sie verfügte über eine analytische Klarheit, die oft fehlt. Sie besaß die Fähigkeit, den Kern der Dinge herauszuarbeiten und ihn verständlich, nicht in politische Phrasen gepackt, zu benennen. Das tat sie selten abstrakt, sondern meist zielgerichtet auf die Notwendigkeiten, die sich aus dem Projekt des revolutionären Aufbaus ergeben. Dabei sprach sie auch Punkte an, die nicht dem linken Mainstream entsprachen und auch über den Konsens und die übliche Praxis kommunistischer Organisationen hinausgehen. So umriss sie die unmittelbar anstehenden Aufgaben und den Charakter einer kommunistischen Organisation auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2011 so. Zitat: Es ist eine strategische Herausforderung, die ökonomischen Kämpfe in den Betrieben und die Vielfalt der außerbetrieblichen Kämpfe politisch-organisatorisch zu verbinden und auf eine kommunistische Perspektive zu richten. Das erfordert bewegliche und trotzdem disziplinierte Strukturen. Das erfordert einen dialektischen Umgang mit Widersprüchen, die nur über eine gemeinsame kämpferische Praxis, aber nicht im ideologischen Papierkrieg aufhebbar sind. Und das erfordert auf bestimmter Ebene Klandestinität gegenüber dem Klassengegner. Eine Organisation oder Partei kann zwar fortschrittlich, antikapitalistisch, marxistisch-leninistisch sein, aber nicht revolutionär, wenn sie nicht in bestimmten Bereichen Kommunikation, Strukturen, Verantwortlichkeiten klandestin ist. Das ist eine logische, absolut notwendige Konsequenz, wenn wir ernst nehmen, was wir wissen. Die Konzeption des staatlichen Sicherheitsapparates in Deutschland und die sogenannte gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur sind in ihrer Vollendung auf totalitäre Herrschaftssicherung aus. Zitat Ende. In einem anderen Vortrag von 2007 begründete sie diese Feststellung so. Zitat: Die Bourgeoisie und ihr ökonomisches Raubsystem werden immer mit all ihren Machtmitteln, ihren Gesetzen, ihrem tief gestaffelten Repressionsapparat, ihrem Militär, ihren Medien und ihrer ideologischen Dominanz alle angreifen, die beginnen, eine Perspektive jenseits des Kapitalismus zu erkämpfen. Darauf haben wir uns einzustellen. Zitat Ende. Diese Position zeigt zweierlei. Indem sie richtigerweise nicht nur die aktuelle, sondern auch die kommende Repression, die unweigerlich eintritt, wenn sich die Klassenkämpfe zuspitzen, in den Aufbau proletarischer Gegenmacht mit einbezog, zeigt sie eine Ernsthaftigkeit bezogen auf die eigenen Ansprüche, die in der deutschen Linken oft fehlt. Sie bewies so aber auch einen erfrischenden historischen Optimismus. Es gibt keinen Grund, vor der kapitalistischen Totalität den Kopf in den Sand zu stecken, vor der ideologischen oder polizeilichen Übermacht zu kapitulieren. Wo es nötig ist, werden wir auch schwierige Wege finden. Bei all dem bleibt uns Inge als Genossin in Erinnerung, die ihre Position nicht einfach am Schreibtisch entwickelte, sondern sich um einen kollektiven Prozess bemühte, wobei sie immer wieder auf argumentative Schwächen verwies und genau in der Anwendung der marxistischen und leninistischen Methode blieb. Diese Genauigkeit war das Gegenteil von Dogmatismus, bekämpfte aber jede Form der Beliebigkeit. Sie bleibt uns auch in Erinnerung als eine, die versuchte, den revolutionären Prozess auf allen Ebenen ganz praktisch zu stärken. Die sich nicht zu schade war für bestimmte Tätigkeiten, die mit den Menschen in Kontakt trat, die Flugblätter verteilte und sich auch, wenn Konfrontationen mit Bullen absehbar waren, mit über 70 Jahren noch einreihte. Meist mit einem Lachen und einem lockeren Spruch auf den Lippen. Sie bleibt uns in Erinnerung als Genossin, die immer bereit war, ihr Herzblut zu geben. Die dabei nicht kleinlich und verbissen wurde, sondern immer Wärme und Empathie ausstrahlte. Zum Abschluss ein paar Worte von Brecht, von denen wir denken, dass sie auf Inge passen. Die Schwachen kämpfen nicht. Die Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde lang. Die noch stärker sind, kämpfen viele Jahre. Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Diese sind unentbehrlich. Inge kämpfte ihr Leben lang. Inge war unentbehrlich. Mach's gut, Inge. In unseren Kämpfen lebst du weiter.
Genossen der DKP Berlin.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Anwesende. Ich sage lieber liebe Freundinnen und Freunde von Inge, weil es gibt ja auch immer Anwesende, die nicht Freunde waren. Also ich bin Stefan Nattke von der Deutschen Kommunistischen Partei und habe Inge auch kennengelernt, schon seit langem. Sie war zwar etwas älter als ich, aber wir haben uns dann doch in einigen Occasionen, Möglichkeiten gemeinsam gesehen oder haben es gesehen und auch gemeinsam gestaltet. Ich war auch damals mit auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz 2011 in einem anderen Bereich, nicht in der Podiumsdiskussion. Und wir haben dann gemeinsam zum Schluss die Internationale auf der Bühne gesungen, die immer der Abschluss der Rosa-Luxemburg-Konferenz ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin aus der Deutschen Kommunistischen Partei und Inge hatte ja eine andere Form der Organisation gewählt. Und wir haben aber darüber offen gesprochen und uns auch ausgetauscht. Und ich weiß nicht, sicherlich kennt ihr alle das sogenannte Kommunistische Manifest.
Ja.
Das heißt aber gar nicht kommunistisches Manifest. Da steht das Manifest der kommunistischen Partei. Und da steht dann auch drin, dass der oder die der Kommunist oder die Kommunistin sich auszeichnet durch die Organisation der kommunistischen Partei. Da würde ich, wenn ich jetzt heute mit Karl Marx und Friedrich Engels reden könnte, zum Beispiel mit ihnen darüber diskutieren. Weil es gab eine Zeit, da hätte ich dir abgesprochen, der Engel, du kannst gar keine Kommunistin sein, du bist ja gar nicht in der Partei organisiert. Aber auch ich bin auch älter geworden, Erfahrung gemacht, habe auch meine Fehler gemacht, auch meine ideologischen Verschiebungen gehabt. Aber wir konnten uns immer unterhalten. Und ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich in der kommunistischen Partei war schon und gesagt habe, nur wer da organisiert ist, kann Kommunist sein, da waren da Leute drin, die heute nicht mehr da sind. Wendehälse, was weiß ich alles, die jetzt schon irgendwie bei den Grünen oder so sind, Panzer kaufen. Aber Inge war immer richtig, hatte immer den richtigen Kompass. Und das hat mich beeindruckt. Und ich fand das so gut, ihre Gradlinigkeit. Die hatte so eine beschissene Kindheit, so eine beschissene Jugend. Das ist ja für viele sogenannte Ausrede für, wenn die später schräg werden, auf die schiefe Bahn kommen. Und die, ja, arme Kindheit, schlechte Jugend, schlimme Kindheit, schlimme Jugend. Ja, Inge hatte auch eine schlimme Kindheit, schlimme Jugend, aber die ist gradlinig geworden. Und die hat gemerkt, dass diese ganzen Schwierigkeiten, diese ganzen Probleme letztendlich auf das gesellschaftliche Problem, auf das kapitalistische Gesellschaftssystem zurückzuführen sind und dass wir für eine andere Gesellschaft, eine kommunistische Gesellschaft kämpfen müssen. Und darum würde ich einen Teufel tun, der Inge heute abreden zu wollen, dass sie Kommunistin gewesen wäre, nur weil sie nicht bei uns organisiert war. Also, soweit sind wir uns klar. Was schön war immer, also wenn man mit ihr redet, und auch während der Konferenz und daneben, also wenn wir da irgendwo saßen, wenn wir nicht dran waren, uns unterhalten haben, wir haben, das war nie so eine Diskussion mit, wo man sich gegenseitig anschreit oder du spinnst doch oder das ist Quatsch oder so, ne? Sondern sie war in der Lage, über das nachzudenken, was ich gesagt habe, und ich war in der Lage, über das nachzudenken, was sie gesagt hat. Das finde ich einen solidarischen Dialog über den Weg der Dinge. Und wir haben uns natürlich hauptsächlich über strategisch und taktische Dinge unterhalten und nicht über jetzt, wo wir hinwollen. Das hatten wir beide klar. Ja? Also, das hat mich bei ihr beeindruckt. Sie war ein Mensch, eine Genossin, die zuhören konnte und präzise argumentiert hat. Und auch diese Sachen, dass sie bei den Demonstrationen, wie eine Genossin vorhin schon gesagt hat, sie war es für nichts zu schade. Sie sagt, transparent machen, transparent machen. Laut die fahren, alles solche Sachen. Also das war das Hervorragende auch bei ihr. Und ich muss sagen, als mich die Nachricht traf, dass sie verstorben ist, hat mich das wirklich stark bewegt, weil es für mich eine ganz wichtige Genossin auch war. Obwohl wir nicht gemeinsam in derselben Organisation drin waren. Aber wir waren gemeinsam auf derselben Seite der Barrikade. Dankeschön.
So, danke. Als nächstes bitte ich die iranische Genossin von Prisons Dialogue nach vorne zu uns sprechen.
Ja, wir sind heute zusammengekommen, um der lieben Inge zu gedenken. Sie war einer unserer wichtigsten politischen Weggefährten. Sie hat uns am 9. Mai verlassen, einen bedeutendsten Tag in unserer Geschichte. Wir gedenken Inge, wir reden über sie, über ihren Kampf und Widerstand für eine gerechte und menschliche Welt. Wir bilden unser eigenes kollektives Gedächtnis mit den Tatsachen aus unserer Widerstandsbewegung. Aber was verbindet sie und ihr Kampf mit uns als iranischen Linken? Schon einiges. Wir kommen aus derselben Kampftradition, aus welcher auch sie kam. Der 2. Juni 1976 verbindet uns sehr heftig. An diesem Tag wurde während der Proteste gegen den iranischen Diktator Schah besucht, in Berlin ein deutscher Student, Benno, ohne Sorg auf der Straße von dem staatlichen Gewaltorgan erschossen. Aus den Ereignissen wurde eine Bewegung geboren, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Linken in Deutschland und international gespielt hat. Wir trauern um jede Genossen, Genosse, die der uns verlässt, mit denen, die sterben, hingerichtet werden oder zum Tode gefoltert werden. Sie werden uns in unserem Kampf zur Befreiung gegen Kapitalismus und seiner Waffenindustrie, Kriege, Ausbeutung und Repression international fehlen. Eine iranische Dichterin und Feministin sagt, Parvaz ra be khater bespar, parande mordanist. Behalte den Flug im Gedächtnis, der Vogel ist sterblich. Ihr hoher Flug bleibt in unserem Gedächtnis und damit auch die liebe Inge, solange dass wir weiter kämpfen. Danke.
Dann hören wir jetzt noch einige Worte eines Genossen von der Gruppe Arbeiterpolitik.
Ich komme ja eher aus einer politischen Gruppierung, die der traditionellen Arbeiterbewegung sich angehört hat. Die Gruppe Arbeiterpolitik und ihre Vorläuferorganisation hatten ja in ihrer Geschichte mal ein sehr spezielles Verhältnis allerdings zur Sowjetunion und zum Sozialismus in der DDR. Als dann 1990 die DDR sich der Bundesrepublik Deutschland angeschlossen hat und auch die Sowjetunion sich aufgelöst hat, gab es ja ein großes Rollback. Die konservativen Auffassungen über die Geschichte siegten, viele in der Linken distanzierten sich ganz bewusst vom Sozialismus, also nicht nur vom DDR-Sozialismus, sondern insgesamt vom Sozialismus. Eine kleine Gruppe, insbesondere aus der DDR, hielt allerdings an den Vorstellungen, die sie bisher geübt hatten, weiterhin fest, ohne bereit zu sein, diese Niederlage und diesen historischen Bruch aufzuarbeiten. Das zog sich ja die ganzen 90er Jahre durch. Und dann tauchte mit einem Mal für uns natürlich extrem überraschend Mitte der 90er Jahre, ich glaube es war 1997, tauchten zwei Texte auf von Inge, die in beeindruckender Weise einen ganz anderen Blick auf die Verhältnisse in der DDR genommen haben, die unseren Auffassungen doch sehr, sehr nahe kam. Sie war aber mit dieser Auffassung doch sehr solitär und hat natürlich auch die Kontroversen in vielerlei Bereichen eher noch befördert. Ich will vielleicht ganz kurz sagen, was wir da so beeindruckend fanden. Also die Position von Inge war, soweit wir sie damals wahrgenommen haben, die DDR war im Grundsatz ein sozialistischer Staat, weil die DDR von ihren Grundlagen her die Chance bot für eine eigenständige Entwicklung. Die Grund und Boden war verstaatlicht und die Betriebe waren auch weitestgehend in staatlicher Hand oder staatlich gelenkt. Das hatte natürlich zur Folge, dass für die Normalbeschäftigten und für die Bevölkerung ganz andere Lebensbedingungen herrschten. Die existenziellen Fragen waren auch im Alltag nicht mehr so dominant, was jetzt nicht heißt, dass sie in jeder Hinsicht schon gut gelöst waren. Aber das, was den Kapitalismus auszeichnete, die Konkurrenz aller gegen alle, um jeden Preis, mit allen möglichen auch kulturellen und sozialen Deformationen, die gab es so in der DDR nicht. Es gab Ansätze, so muss man es sagen, von solidarischen Lebensformen, und das erlaubte auch eine ganz andere Form der Diskussion und Auseinandersetzung dort. Das Problem war aber natürlich, dass die Entwicklungsmöglichkeiten dieser solidarischen Lebensformen in der DDR eben nur sehr begrenzt möglich war. Es war sehr schlecht möglich, zu eigenständigen Forderungen zu kommen und sie in den politischen Raum zu platzieren. Das lag eben an der geschichtlichen Situation der DDR, dem Umstand, dass es in der DDR keine eigenständige und selbstständige Arbeiterbewegung gegeben hat. Die DDR ist ja im Wesentlichen ein Produkt der Sowjetunion und ihres Sicherheitsbedürfnisses nach 1945 gewesen. Also hier gab es immer Einschränkungen. Inge hat aber daraus, so haben wir es eben wahrgenommen, nicht die Schlussfolgerung gezogen, wie ein Teil der DDR-Bürger sich ins Private vielleicht zurückzuziehen oder Fantasien gegenüber dem Westen zu entwickeln, wie schön alles sein kann, sondern sie war in diesen Verhältnissen weiterhin bereit, alle Möglichkeiten auszunutzen. Sie ist also auch in der DDR in der Auseinandersetzung über die Verhältnisse politisch geblieben. Und es hieß natürlich auch, dass sie bereit war, eine Kritik, wie weit das im Einzelnen ging, kann ich natürlich nicht sagen, an diesen Herrschaftsformen zu üben. Gleichzeitig aber auch mit den dort lebenden Menschen solidarisch versuchen, weiter zu arbeiten. So in der Folgezeit gab es dann noch, und das war, wir wissen es jetzt nicht mehr ganz genau, Mitte der 2000er Jahre, hat Inge noch an einigen Schulungen bei uns teilgenommen hat, was ja auch schon sehr interessant gewesen ist. Soweit wir uns erinnern, ging es damals im Wesentlichen um die Nachkriegsverhältnisse, einmal eine Broschüre von Thalheimer zu den Nachkriegsbedingungen und den globalen Strukturen. Das zweite war dann eine konkrete Auseinandersetzung über die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wobei in den Diskussionen, soweit ich mich erinnern kann, insbesondere also die Nachwirkung des Faschismus, die Präsenz des Faschismus auch in den bundesrepublikanischen Strukturen ein Thema gewesen war. Vielleicht, da wissen wir das aber nicht mehr so genau, hat sie auch an einer Schulung zum dialektischen Materialismus teilgenommen, ein natürlich sehr theoretisches Thema. Das Ganze, was jetzt auch nochmal vielleicht von unserer Seite aus wichtig ist, ist ja, dass Inge sich eigentlich eher, wie jetzt in einigen Beiträgen geschildert, eher der radikalen Linken zugehörig gefühlt hat. Dennoch aber, alle kennen von Auseinandersetzungen in Betrieb und Gewerkschaft unterstützt hat, ernst genommen hat und für wichtig erklärt hat, was uns dann ja auch immer wieder zu gemeinsamen Positionen und Haltungen gebracht hat. Ja. Thank you.
Ja, vielen Dank für die drei schönen Stücke, die ihr gespielt habt für uns. Es gibt da noch eine tolle Broschüre mit Texten von Inge, die ihr auch gegen Spende sehr gerne mitnehmen könnt. Neben diesen Texten gibt es noch ganz, ganz viele weitere Texte. Also versucht so viel wie möglich von Inge zu lesen, versucht sie bei euch zu behalten, versucht sie lebendig zu behalten. Lasst uns im Gedenken an Inge darauf konzentrieren, dass das Loch in der Wand real ist und dass es groß genug ist, dass wir das dadurch schaffen werden. Und auf den Torpedokäfer, auf den Kommunismus, auf Inge. Wollen wir doch was singen?
Ja.
Wer kann was singen?
So, das kann ich nicht singen.